2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Heute freuen wir uns auf unseren Gast, und zwar ist der Chef des SC DFK Leipzig. Herzlich willkommen, Carsten Günther.
Ja, Carsten Günther ist mir positiv aufgefallen. Am Spielfeldrand immer aktiv dabei, rennt hoch und runter. Man hat das Gefühl, er zieht sich jeder Moment in die Krawatte aus und will am liebsten mitspielen.
Ja, ob er unter seinem Hemd das Trikot hat, das kannst du gleich selber fragen. Deswegen holen wir ihn jetzt gleich mal rein. Ja, hallo Carsten. Vielen Dank, dass du uns zur Verfügung stehst. Wir sitzen heute Abend zusammen. Vielen Dank für deine Zeit. Der Christian wird gleich dir die erste Frage stellen. Wir freuen uns auf das Gespräch und viel Spaß.
Ja, vielen Dank, dass du Zeit hattest.
Vielen Dank.
Für uns. Ich habe ja dich immer beobachtet auf dem Spielfeld oder auch mal als ich mal draußen sah, auf der Auswechselbank, wie du immer im Hintergrund hinter der Auswechselbank hoch und runter gelaufen bist wie ein Vulkan und warst quasi aktiv dabei beim Spiel. War das immer Nervosität oder ist das einfach, um die Mannschaft auch zu pushen, oder ziehst du da eine Krawatte aus und hast drunter noch ein Trikot an, oder wie ist das bei dir?
Also das ist wahrscheinlich ein Stück weit von allem. Ich habe das jetzt nie für mich so richtig als Strategie festgelegt, sondern das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe ja, als wir hier in der vierten Liga mal vor 17 Jahren gestartet sind, war ich selbst Coach. Und die Mannschaft oder der Verein, das ist mein Herzensprojekt, und da lebe ich auch jedes Spiel mit. Und da kann ich mich einfach nicht auf die Tribüne setzen und normaler Zuschauer sein, sondern da bin ich sehr, sehr emotional. Wahrscheinlich kaschiere ich damit auch das eine oder andere an Aufgeregtheit oder Nervosität. Natürlich redet man sich ein, dass du irgendwie die Zuschauer mit angezündet kriegst oder auch Energie auf die Mannschaft bringst. Ab und zu guckt doch mal der Torhüter rüber und man kann ihn pushen. Also es ist ein Mix aus allen, aber ich lebe das Spiel halt einfach mit und brauche das auch. Das ist quasi meine wöchentliche Sporteinheit.
Aber das ist, glaube ich, allen sehr positiv aufgefallen, wie du agierst und da die Mannschaft versuchst, da ein bisschen zu pushen und selbst quasi mitspielen willst.
Also wenn das bei euch positiv aufgefallen ist, dann freut mich das. Es gibt auch Kollegen, die gehen dann zum Kampfgericht und reklamieren das und lassen das in Spielberichtsbogen eintragen oder regen sich an anderer Stelle drüber auf, warum ich das so rumzapple. Aber nochmal, also ich habe da noch niemanden beleidigt oder war zu irgendjemandem böse, sondern mein Fokus geht da voll auf die eigene Mannschaft. Und ich lebe das einfach mit, damit ich auch was vom Spiel habe.
Ja, du hast gerade angesprochen, dass du in dem Verein auch als Trainer schon gearbeitet hast. Erzähl uns vielleicht ein bisschen über deinen Werdegang, weil du hast ja auch selber aktiv gespielt. Du warst Referent, wie ich das gelesen habe, beim FC Barcelona. Erzähl uns ein bisschen über deine Handballvergangenheit.
Boah, das ist die Frage, wo soll ich anfangen?
Also das Erste, was ich glaube ich gelesen habe, war, dass du Referent beim FC Barcelona warst.
Ja, ich mache den Bogen ein bisschen größer. Ich komme eigentlich hier aus dem Erzgebirge, aus Zwönitz, kleines Nest neben Aue. Hab dort angefangen und wollte nach Magdeburg auf die Sportschule. Da hat mir das erste Mal mein Knie zerschossen in der B-Jugend. Hab da so ein Auswahltraining mit Ingolf Wiekert gemacht und so. Und die wollten das so gerne, dass ich da hinkomme. War dann aber nichts, und eigentlich war ich Sportinvalide, damit habe ich aber nicht abgefunden und bin dann in Delitzsch nochmal neu reingestartet, A-Jugend und Junior-Team. Und dann hat es mir die Kreuzbänder zerlegt im anderen Knie, und ich bin auf die Trainerbank gewechselt, A-Jugend-Trainer von Heine unter anderem gewesen. Ich weiß gar nicht, warst du da bei den Löwen schon? Als wir, keine Ahnung, mit 17 Mannheim in der Süddeutschen Meisterschaft auf die Ohren gekriegt haben, bin ich mir nicht mehr ganz genau sicher, aber auf alle Fälle war ich dort schon das erste Mal Trainer, und dann bin ich irgendwann ein Jahr nach Barcelona zum Auslandsstudium, weil es hieß, dass der Co-Trainer von Barcelona der Uni-Dozent im Handball ist. Und dann kam ich da an, die haben aber gerade den Cheftrainer Valero Rivera rausgehauen, und der Co-Trainer Cesco Espar wurde Cheftrainer und war nicht mehr in der Uni. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt bist du hier unten für ein halbes Jahr, für nichts und wieder nichts. Dann bin ich in die Halle gefahren und habe ihm das erzählt, habe gesagt, was können wir da machen? Und dann meinte er, gut, dann kommst du jeden Tag her, kannst zugucken, und Freitag gebe ich schon eine halbe Stunde, kannst du mich alles fragen. So, und da hatte ich ein Dreivierteljahr Praktikum daraus entwickelt, was echt coole Einblicke waren. Die sind noch Champions-League-Sieger geworden in dem Jahr, war da zum Finale dann nochmal unten gegen Ciudad Real, Igor Romero, der da hier mit Platzwunde den letzten Siemer reingedonnert hat und mir sein Trikot danach geschenkt hat als Praktikant. Das war ganz lustig und 5 Jahre später, als er dann hier bei den Füchsen war, waren wir gerade in der dritten Liga, standen wir uns beim Testspiel mal dann gegenüber und er konnte sich tatsächlich noch daran erinnern. Und jetzt müssen wir mal schmunzeln, wenn wir an die Zeit denken. Und ja, ich kam aus Barcelona wieder mit der Idee, Leipzig braucht einen Verein, der für die Stadt steht, so wie Barcelona für Barcelona steht. Das war natürlich im Fußball damals nur. Und hier gab es aber im Handball und im Fußball gar nichts. Und da habe ich in meinen WG-Kumpels gesagt, lass mal gucken, wo können wir hier angreifen. Und das waren 2, 3 Spieler, die auch bei Concordia Delic gespielt haben. Da kann ich mich aber auch sehr gut an Zeitz hier erinnern, der dort mit aufgelaufen ist im zänkischen Dorf. In Nordsachsen. Auf alle Fälle habe ich mir die dann um mich geschaut und wir haben gesagt, los, lass mal anfangen. Das war ein studentisches Splin-Projekt. Wir haben gesagt, ja, Bundesliga in 10 oder 15 Jahren in Leipzig, das wäre doch geil. So, und dann hatte ich den Laden an der Backe. Eine Studententruppe in der 4. Liga und war quasi mit meiner WG Mädchen für alles. Und dann ging die wilde Reise los.
Okay, spannend. Vielleicht zur aktuellen Situation bei euch in Leipzig. Willst du uns da ein bisschen was sagen? Tabellensituation, wie ist vielleicht auch die Planung, ich sag mal, das Ruder in der Hinsicht auch vielleicht in die andere Richtung wieder zu drehen?
Gut, also der Tabellenplatz, der kann keinen glücklich machen. Das ist Fakt. Wir haben hier andere Ambitionen. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass wir da wahrscheinlich ein bisschen in der Sackgasse stecken. Wir haben ein Projekt angefangen damals mit Christian Prokop. Von der 2. in die 1. Liga, das ging relativ schnell, Klassenerhalt, Final vorgespielt und dann war der Trainer weg und dann hast du natürlich eine Mannschaft auf den Trainer ausgerichtet und dann kam Biegel, das ging leider nur ein halbes Jahr gut, dann haben wir dieses erste Mal weit eingegriffen in die Mannschaft mit André und mussten jetzt vor einem Jahr nochmal eingreifen und jetzt hast du natürlich eine Mannschaft, die nicht aus dem Guss sein kann. Da sind Spieler dabei, die ein altes System gut verinnerlicht haben. Da sind Spieler dabei, die zum neuen Trainer besser passen und das Tempospiel besser spielen. Und das jetzt so zu synchronisieren, dass wieder alle, ich sag mal, in die gleiche Richtung marschieren und auch alle die gleiche Idee vom Handball verinnerlicht haben und jedes kleine Rädel ins andere reingreift, das braucht Zeit. Die hat man im Leistungssport nur ganz selten. Und wenn wir einen guten Tag haben, dann schlagen wir halt Kiel und Magdeburg zu Hause. Oder gewinn sogar in Kiel letztes Jahr oder gewinn nochmal 10 in Folge. Aber wenn Sand im Getriebe drin ist, dann sind wir eben noch nicht so synchronisiert und haben noch nicht die Stabilisatoren in der Mannschaft drin, die uns da schnell wieder rausholen. Also uns fehlt da ein gewisser X-Faktor auf der Innenseite, aber vor allen Dingen auch Leute, die für die Truppe Verantwortung übernehmen und mit anderen in der Mannschaft und mit dem Trainer und auch mit mir um bestmögliche Lösungen streiten. Wir haben aber Jungs, die sich dem annehmen, die das auch lernen wollen und jetzt begleiten wir die auch dabei. Und ich bin sicher, dass wir in 1, 2 Jahren dann wieder eine Mannschaft haben werden, die mehr aus im Guss ist. Aber bis dann wird es wahrscheinlich noch dauern. Wir haben jetzt viele junge Leute eingebaut, werden das auch nächstes Jahr nochmal tun aus der eigenen Akademie. Wir haben eine Mannschaft mit 6 Jungs, die hier aus Leipzig kommen oder in Leipzig das Handballspielen gelernt haben. Das ist eine Quote, auf die sind wir sehr, sehr stolz. Das gibt's auch nicht an vielen Standorten. Aber nochmal, wir kriegen halt gerade ab und zu auch mal ein bisschen Klopper an der falschen Stelle und müssen jetzt erstmal alles dafür tun, dass wir sicher drin bleiben. Das ist ja ein brutal enges Rennen mit 2 Aufsteigern, die für Überraschungspunkte sorgen, die auch einen anderen Ansatz vom Handball haben, gerade wie Eisenach, da müssen wir alles dafür tun, dass wir drinbleiben und dann glaube ich, haben wir hier genug Potenzial, dass wir uns wieder Richtung erstmal einstellig und dann irgendwann auch Richtung Top 6 vorarbeiten können, weil das ist der große Traum, dass wir irgendwann mal in Leipzig ins Flugzeug steigen und zum Europacup-Spiel aufbrechen dürfen. Idealerweise sogar zu eben nach Barcelona und dann würde sich für mich der Kreis auch wieder schließen.
Ja, du hast gesagt, ihr habt damals eine Mannschaft um Christian Prokop aufgebaut. Ist das dann jetzt auch der Plan, dass ihr mit dem aktuellen Trainer dann um diesen Trainer dann eine Mannschaft wieder aufbaut? Kann man sich das so vorstellen?
Das ist definitiv so. Also wir haben da jetzt viel rumexperimentiert und der klare Plan ist, dass der jetzt erstmal das Zentrum sein soll, um den wir bauen. Nochmal, im Sport gibt es nie Garantien, ob es aufgeht oder nicht. Da kannst du nur viel ausprobieren und dann eben auch viel viel tüfteln, aber ich glaube, Kontinuität ist ein Schlüssel zum Erfolg, und dann ständig hier die wichtigsten Protagonisten wechseln, da kommen wir nicht weiter. Also wir wollen das mit Runa und Miloš Putera gemeinsam angehen, und die haben da auch unsere volle Unterstützung, aber natürlich brauchen wir gemeinsam Ergebnisse.
Es hat ja eine große Zeitschrift oder eine große Zeitung in Deutschland gesagt, dass ihr ein Etat von 7,5 Millionen habt. Ist das jetzt nur rein für die erste Bundesliga, oder ich weiß ja auch, dass ihr eine Regionalligamannschaft habt, oder ist das jetzt für den ganzen Verein, und wie ist das da genau gesplittet?
Also die Zahl stimmt, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Wir haben aber nur die Hälfte von dem Budget in etwa zur Verfügung für die Bundesligamannschaft. Mhm. Und da kann sich dann jeder seinen Reim drauf bilden. Der Rest steckt in Nachwuchsarbeit, steckt in Infrastruktur, steckt im Office, steckt in der Halle und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ja immer die Größe, die man am Ende vergleichen muss mit Melsungen, Kiel, Flensburg, Magdeburg, was auch immer. Und ich glaube, da haben die Mannschaften noch einen deutlichen Vorsprung.
Ja, also man muss auch dazu sagen, dass er echt eine gute zweite Mannschaft hat, die Regionalliga spielt, und da sind auch Spieler dabei, die wahrscheinlich auch irgendwann hochrutschen in die erste Mannschaft. Ich glaube, das ist auch dann sehr gut angelegtes Geld.
Also das ist definitiv unser Ziel, dass wir hier in Leipzig die komplette Leistungspyramide auch abbilden können, von Minis bis A-Jugend, und dann im Anschlussbereich eben die Drittligamannschaft haben, dass niemand, der noch sein Abi hier macht, irgendwie 100 Kilometer weit wegfahren muss, um dann zum Training zu kommen oder spielen zu können. Und mit der Kooperation mit dem ERV Aue jetzt in der zweiten Liga haben wir das nächste Puzzleteil damit reingefügt, dass quasi die, für die Drittliga eigentlich schon auch zu wenig ist, oder die einfach in der Profimannschaft auch schon dann trainieren müssen, meinetwegen mit 18, das in Aue tun können. Auch da müssen wir jetzt alles dafür unternehmen, dass die Jungs drin bleiben, stellen da auch Spieler zusätzlich ab. Die haben aus unserer Drittligamannschaft jetzt nochmal zwei nachgezogen, rechts außen, links außen. Mika Sajenev kickt dort mit, und sind ja auch noch schon zwei, drei, die in der letzten Saison da hingewechselt sind vor dem Aufstieg. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber na klar, das kostet alles personelle Ressourcen, zeitliche Ressourcen, wenn du dich da mit drum kümmerst. Und ist vielleicht auch was uns so ein bisschen aus dem Fokus rausgebracht hat für unser Kernthema. Und da müssen wir auch schleunigst wieder hinkommen, dass wir erstmal die Bundesligamannschaft hier stabil kriegen.
Ich habe vor Jahren mal einen kleinen Freund bei euch eingeschmuggelt, das wirst du wahrscheinlich nicht wissen, aber den Namen wirst du kennen.
Wer ist das?
Den Namen wirst du kennen mittlerweile. Stefan Peter.
Oh, ja, stimmt. Das Video kenne ich vor allen Dingen. Ja,
also, du weißt jetzt auch nicht, wer das ist. Stefan Peter ist eigentlich, den Namen hat er von Stefan Olsen. Er ist eigentlich ein riesen Kiel-Fan. Ja? War mit seinen Eltern immer in Kiel unterwegs. Und ist jetzt dann in die Jugendakademie oder die Jugendabteilung gewechselt. Und hat dort quasi alle Stationen durchlaufen und ist jetzt quasi teilweise schon in der ersten Mannschaft, aber spielt auch noch in Aue. Und ist mein kleiner Freund, der da momentan noch rumläuft, und sein großes Ziel war es immer, erste Mannschaft oder erste Liga zu spielen, und ich glaube, da kommt er jetzt langsam hin, auch wenn er ab und zu mal vergisst, in den Kraftraum zu gehen.
Ja, das da hat er noch Reserven im körperlichen Bereich, das stimmt. Der ist auch ziemlich leicht, aber dafür schnell und wendig. Also ein ganz, ganz prima Junge, der ist mit seinem Papa herkommt, der schon seit mehreren Jahren bei unserem Nachwuchstrainer ist. Und Stefan hat es jetzt wirklich schon eigentlich in anderthalbes Jahr vor seinem Zieleintritt in die Bundesliga geschafft, dass er mittlerweile hier Stammspieler ist. Was natürlich zu Lasten, leider Gottes, von Moritz Strohsack gerade geht, den wir eigentlich zur aktuellen Saison aus Berlin geholt haben, weil der sich, weil er es kurzfristig verletzt hatte. Staffi ist eingesprungen, hat es so gut gemacht, dass der Coach jetzt sagt, pass auf, den schicken wir nicht wieder weg. Also die Härten, die bringt es dann auch immer mit sich, aber wir sind da sehr, sehr froh drüber, dass mit Stefan der Nächste aus der Akademie geschafft hat, jetzt in der Bundesliga hier richtig gut abzuliefern. Aber ich dachte, dass das wirklich nur so ein Fan-Moment war. Kennt ihr euch beiden richtig
wir
gut?
Wir kennen uns, ja. Der kommt ja hier aus der Umgebung, aus Pforzheim. Und okay. Er war quasi schon, als er 5, 6 Jahre alt war, mit seiner Familie immer in Kiel zu jedem Heimspiel, und auch Auswärtsspiele war er immer dabei. Und wir haben uns auch immer privat getroffen, als sie hier noch gelebt haben. Und die sind dann nach Leipzig gegangen, mit quasi die eigene Karriere aufgegeben und nur für den Sohn gelebt. Und ja.
Ja, das stimmt. Udo, die haben da sehr viel investiert. Da mache ich direkt mal einen Screenshot hier von uns. Kann ich ihn nachher mal schicken, da freut er sich.
Carsten, wir hatten vor einigen Folgen René Witte bei uns zu Gast und ihr habt ja auch in dieser Saison schon gegeneinander gespielt. Ende war so ein bisschen offen, so möchte ich es mal formulieren. Weiß nicht, möchtest du deine Sichtweise auf das Ganze wiedergeben oder wie sieht's aus?
Also auf jeden Fall, ich habe mit René persönlich überhaupt keine Probleme. Ganz im Gegenteil, ich finde es total schön, dass mit dem TSV Eisenach jetzt endlich wieder in weiterer Verein aus den neuen Bundesländern in der Handball-Bundesliga spielt, es ein Derby mehr gibt und dort am Handballstandort Thüringen auch wieder ein bisschen was vorwärts geht. Das ist auf alle Fälle so. Wir haben den Eisenacher noch jetzt geholfen, die machen einen Fanzug nach Leipzig. Da haben wir 800 Tickets zur Verfügung gestellt und gesagt, na logisch, unterstützen wir da, feiern wir Handballfest mit 5000 Zuschauern. Also da haben wir überhaupt keine Probleme. Ich hoffe, dass wir noch zweimal die Saison gegeneinander spielen können. Einmal das Heimspiel in Leipzig und dann das Auswärtsspiel nochmal. Natürlich war das Hinspiel in Eisenach eine saublöde Nummer. Waren wir nicht gut, das muss man ganz klar sagen. Und B, ist dort einfach kurz vor Schluss was passiert, was so nicht passieren darf. Wir haben das während dem Spiel angesprochen, das wurde halt nicht korrigiert. Und am Ende, Murphy's Law oder wie auch immer man es nennen will, ist genau das der Knackpunkt, dass wir halt nicht nochmal zum entscheidenden Abschluss kommen. So, und da ist es ganz legitim. Gibt es eine Rechtsordnung, da kann man Einspruch einlegen, das haben wir gemacht. Das geht gegen keinen persönlich und es hat auch nichts damit zu tun, ob das jetzt Eisenach oder irgendjemand anders wäre, sondern ich glaube, im Abstiegskampf sind 10 Mannschaften involviert in der Handball-Bundesliga und die haben alle ein Recht darauf, dass alle gleich und fair behandelt werden. Und jetzt muss ein Sportgericht entscheiden, folgt das unserer Argumentation oder eben nicht und dann bleibt das Ergebnis so, wie es ist oder wie gesagt, wir spielen nochmal, ich weiß, dann wird es für mich dort heiß, aber das halten wir alles aus. Deswegen, wie gesagt, also wird das jetzt keinen Abbruch tun, dass ich als Kollege zu René da ein ordentliches Verhältnis habe, auch wenn es da jetzt öffentlichkeitswirksam immer mal ein paar Frotzeleien aus Eisenacher Richtung gab, aber das gehört dazu, wir sind Handballer und wir sitzen da in einem Boot und wir müssen uns dann gegenseitig anfeinden. Unser Feind ist die PlayStation und die Drogen und der Alkohol und deswegen, glaube ich, sollte man da die Kräfte eher bündeln.
Aber besteht die Möglichkeit nochmal, das Spiel nachzuholen, also terminlich oder wie ist das? Also das ist ja sehr eng getaktet alles.
Das auf jeden Fall, aber da wir nun bitte keinen Europacup spielen, also wird es da Wochentage geben, wo das geht. Angeblich soll diese Woche, das ist ja dann nur noch morgen, auch ein Urteil kommen, also dann könnten wir direkt nächste Woche spielen, weil wir dann, übernächste, weil dann ist ja wieder eine kleine Pause. Müssen wir mal gucken. Also ich bin selber sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Es war schade, dass wir das nicht im Januar das Urteil gekriegt haben, weil im Februar hatten wir bitte kaum Spiele und da hätte man viel machen können, aber es wird am Ende nicht am Spieltermin scheitern, da bin ich mir sicher. Die Werner-Assmann-Halle in Eisenach, die ist jetzt auch nicht so zugebucht mit noch sämtlichen anderen Veranstaltungen.
Ja, was zeichnet denn Leipzig aus, also als Stadt oder auch als Verein, was zeichnet euch aus?
Boah, also in der Stadt, da kann ich sehr viele Vorzüge nennen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr lebenswerte Stadt, wo du auf engen Kreis von Kultur, Sport, Wissenschaft, Natur und so weiter alles geboten kriegst. Du bist von hier aus schnell in der ganzen Welt, gibt Fluganbindungen, bist eine anderthalb Stunde in Malle, wenn du in die Sonne willst. Oder zur Abschlussfahrt. Also da ist eine sehr, 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 sehr lebenswerte Stadt mit unter überschaubaren Mietpreisen im Vergleich zu anderen Metropolen, die es gibt. War, glaube ich, jetzt auch die zweitlebenswerteste Stadt in Deutschland in unserem Ranking. Und uns als Verein zeichnet Teamwork aus und dass wir die Idee gemeinsam Vorbild sein oder gemeinsam Vorbilder entwickeln, hier auch konsequent leben. Also wir engagieren uns von der Mini-Handballgruppe von 4-Jährigen über Schulprojekte in 40 Grundschulen pro Jahr, über die Handballakademie, dritte Liga, zweite Liga bis zur Bundesliga, allumfänglich im Handball. Und die Idee ist, dass wir Talenten hier am Standort die Möglichkeit geben, dass sie eben die neuen Zeitzis und Hennings und so weiter werden und denen alle nachahmen wollen und irgendwann auch mal in Adler auf der Brust tragen. Und das ist uns bisher mit Franz Semper schon mal gelungen, dass ein Junge von hier das geschafft hat. Ich hoffe, dass bald auch dann weitere folgen, auch wenn natürlich das immer schwerer wird. Die Jungs, gerade in dem Übergangsbereich, kommen sie aus der A-Jugend raus und wollen schnell Bundesliga spielen, dann hier zu halten. Dann kriegen sie oft Flöhe und wollen dann erstmal woanders hin, zweite Liga, erste Liga. Aber ich hoffe, dass viele dann auch den Weg zurück wiederfinden und sich dort beweisen und wir hier ja noch viele Leipziger in der Bundesliga erleben, aber eben auch mit dem Adler auf der Brust. Und das Ganze gehen wir mit sehr viel Teamwork an, mit anderen Sportvereinen, mit anderen Handballvereinen hier aus der Region. Wir haben keinen Mäzen im Hintergrund oder irgendwas, sondern wir haben 250 Partner, die hier alle mitgewachsen sind und die hoffentlich irgendwann 300 sind. Und dann werden wir da auch Spitzenhandball weiter sehr gut finanziert kriegen. Also ich würde mal sagen, das ist so dieses Gesamtpaket, was den Verein ausmacht in einer sehr familiären Atmosphäre und in einer schönen Stadt.
Habt ihr auch irgendwelche Verbindungen zu Red Bull Leipzig oder wie ist das?
Sehr gute. Ja. Wir haben gestern, hat das unser Torwarttrainer mit den ganzen Nachwuchstorhütern eine Torwarttrainingseinheit gemacht, waren die, glaube ich, mit 20 Leuten da, unsere Bundesliga-Jungs mit dabei, also man tauscht sich dort sportlich, vor allen Dingen, was die Akademie ausgeht, schon sehr ordentlich aus. Man besucht gegenseitig Spiele, ist klar, und wenn Real Madrid hier spielt, dann wollen auch alle Jungs darüber und gucken und ab und zu sind noch mal ein paar Fußballer und der Trainer da, der ja auch Leipziger ist, also wir haben ein sehr gutes, kollegiales Verhältnis. Was wir noch nicht geschafft haben, ist, die Kräfte ein bisschen strategischer auch zu bündeln, so dass wir von der Power, die dort ist, und wenn es allein ein Know-how ist, Ernährung, Leistungsoptimierung, Leistungsdiagnostik, Medizinnetzwerk und, dass man davon noch ein Stück weit mit profitieren könnte. Aber das ist ja nicht, dass das nicht in 3-4 Jahren schon wieder anders aussieht. Aber nochmal, wir sind sehr gute Nachbarn, sagen wir mal so.
Es ist ja immer die Diskussion, Nationalmannschaft, wir müssen über den Nachwuchs mehr Spieler besser ausbilden, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Nationen. Wie ist da speziell euer Konzept, um Spieler auch auf der einen Seite individuell zu fördern? Ich meine, wir wissen ja auch um die ganzen Themen, die so einen jungen Athleten angehen, ne? Training, Regeneration, Schule, alles was dazugehört. Wie ist da euer Konzept?
Also das könnte sicher unser Nachwuchskoordinator noch detaillierter hier darlegen, aber wir versuchen schon einen ganzheitlichen Ansatz. Also wir haben ein Riesenglück, dass es in Leipzig eine Sportschule gibt, sowohl eine Gesamtschule als auch in Sportgymnasium. Das kannst du dir als Verein nicht selber bauen. Und dort gibt es die Möglichkeit der Streckung, sprich du kannst deine Schulzeit ein Jahr ausdehnen und hast eben auf dem Weg dann vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren, wo es drauf ankommt, wenn du Abi machst oder wenn du deine Abschlussprüfung machst, hast einfach mehr Zeit und kannst früh trainieren, kannst abends trainieren. Das ist alles auf eben Fleck in Leipzig am Sportforum. Die Schulen, die stehen direkt neben unserer Halle, neben der Trainingshalle. Dort hast du die Reha-Möglichkeiten, den Olympiastützpunkt und kannst dort mit kurzen Wegen sehr viel klären. Wir haben ein hohes Trainingspensum. Mittlerweile auch die Akademie so strukturiert, dass sehr, sehr viel individuelles Training stattfindet. Und dann geht es um den neuralgischen Punkt im deutschen Handball. Das glaube ich, dass er das ist, an die Anschlussförderung. Und dort, glaube ich, brauchen wir noch mehr junge, mutige Handballer, die bereit sind, auch mal nach Österreich, in die Schweiz, nach Dänemark, Schweden oder wo auch immer hinzugehen mit 18 Jahren, um dort 1-2 Jahre in der höchsten Liga des Landes, bei den besten Trainern des Landes und auch mit dem größten Druck in dem Land, aber eben auch mit fertigen Nationalspielern zusammenzukicken, um besser zu werden oder eben hier das in der zweiten Liga zu machen, wobei es hier halt trotzdem immer nur eine zweite Liga ist, und dann aber wiederzukommen und sich hier wieder zu integrieren. Weil wir natürlich, das ist ein Riesenvorteil, wir verdienen mit der Bundesliga viel Geld, Handball hat einen riesen Stellenwert, die Hallen sind voll und. Aber dort sind die Plätze natürlich begrenzt und da ist der Druck enorm. Wir haben weder Playoffs wie in den Ländern, die ich aufgezählt habe. Also du kannst hier kein Spiel weglassen. Jedes Spiel ist entscheidend und die Leistungsdichte groß. Wir haben halt immer Druck auf dem Kessel und da ist es logisch, dass du nicht als erstes sagst, okay, jetzt probiere ich mal was mit einem jungen Spieler. Aber wir brauchen halt Spielzeiten für die jungen Kerle. Da brauchen wir Mut von denen, aber natürlich auch Mut von den Trainern. Und dann hast du Beispiele jetzt wie David Späth, wie Renas Uskins, wie Nils Dichtlein. Wenn der Mut da ist, wird der dann auch belohnt. Und ich glaube, das ist auch was für unsere Nationalmannschaft perspektivisch sehr, sehr wichtig sein wird, dass wir dort noch mutiger sind. Also ich will jetzt gar nicht die Diskussion wieder aufmachen. Ich finde, wir haben da mit dem Halbfinale sehr, sehr viel erreicht und da war auch sehr, sehr viel Gutes dabei und Alfred war der absolute Fels in der Brandung. Aber natürlich bin ich auch bei Bob, wenn ich sage, man hätte die jungen Kerle dort noch schon eher im Turnier mehr mit nutzen können. Dann hätte es vielleicht doch hinten raus noch zu ein bisschen mehr gereicht. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Da wird auch jeder seine Schlüsse aus dem Turnier ziehen. Und für die Olympia-Quali kann es uns ja schon helfen.
Jetzt hatten wir auch Marc Schober im Podcast und hat gesagt, dass jetzt eine B-Jugend-Bundesliga eingeführt wird. Bist du da eher dafür oder wie siehst du das, dass die Jungs quasi jetzt schon ab der B-Jugend-Bundesliga spielen?
Also um ständig leistungsmäßig richtig gefordert zu werden, ist das sicher ein sinnvolles Mittel. Es ist nur schade, dass es in Deutschland nur noch 20 Mannschaften gibt, die B-Jugendliche auf ähnlichem Niveau an den Start bringen. Besser wäre es, es würde 40 geben und dann können wir oder 50 oder 60, die auf ähnlichem Level agieren und dann bräuchte man nicht diese ganze deutschlandweite Einteilung, was ja auch immer mit Fahrtstrecken, genau. Zeitaufwänden im Schulalter, Regenerationszeiten, auch finanzielle Aufwände und so weiter mit sich bringt, was schon wieder andere Vereine dann so ein bisschen davon ausschließt. Also das ist die Kehrseite der Medaille, aber man muss der Realität ins Auge gucken. Es bringt nichts, wenn die B-Jugend nur 5 gute Spiele pro Jahr hat und dann erst in deutschen Meisterschaftsplayoffs wirklich Spiele hat, wo es um die Wurst geht. Da werden die Spiele auch nicht zwingend besser. Und das ist jetzt so ein bisschen Mangelverwaltung, indem man dort die Ligen noch ein Stück weit strafft. Deswegen wäre es für mich viel, viel wichtiger, dass man alle Bundesligisten damit beauftragt, und da meine ich die Erst- und Zweitligisten, dass jeder sich von Minis, E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, also jeder braucht Mannschaften dort in diesem Bereich und muss sich darum kümmern, weil wir haben das Hauptamt, wir haben den Fokus auf die Sportart in unseren Städten und wenn dort jeder auch eine B-Jugend an den Start bringt, dann können wir vielleicht schon wieder in 3 oder 4 Staffeln spielen.
Ist das nicht dann vielleicht wieder die Diskussion von Kosten und so weiter? Ist sowas unter der HBL oder unter den Vereinen irgendwie eine Form der Sozialisierung denkbar und möglich, um einfach den Markt zu vergrößern? Oder gibt es da andere Ansätze?
Naja, man hat ja das Nachwuchszertifikat, was das schon ein Stück weit mit regulieren soll oder Anreize schaffen soll. Wenn ich dort gewisse Kriterien erfülle und Mannschaften bereithalte, dann muss ich einen gewissen Strafbetrag aus meiner Bruttolohnsumme von Bundesliga-Profis zahlen. Aber wenn das alles nur funktioniert, weil es sonst sanktioniert wird, ist es irgendwie falsch. Ich glaube, wir brauchen so eher diesen Konsens, dass welche Verantwortung haben wir? Also wir machen ja keinen Wanderzirkus, wo wir sagen, wir machen 17 Veranstaltungen im Jahr, wo 4.000 Zuschauer reinkommen sollen. Das ist schön und das ist auch wichtig, weil das den ganzen Laden bezahlt. Aber eigentlich geht es ja darum, dass wir mit den Bundesliga-Profis die Sportart weiterentwickeln und so viele Kids wie nur irgendwie möglich einsammeln und den Handball beibringen und sagen, ey, guck mal, hier lernst du nicht nur, wie du den Ball durch die Gegend wirfst, sondern auch, wie du miteinander am besten klarkommst, wie du Leistung entwickelst, wie Ehrgeiz, Disziplin belohnt wird und so weiter und so fort. Also das sind ja die eigentlichen Werte, die da drinstecken. Und wenn das Commitment von allen noch deutlicher da wäre, dann wird es auch der Sportart noch besser gehen, weil sich nur auf den Verband zu verlassen, dass der das über seine Landesverbände und über ehrenamtliche Leute, die ja vielleicht in 10 Jahren auch gar nicht mehr da sind, das klärt, das ist ein bisschen wenig. Und da, glaube ich, können wir alle gemeinsam noch mehr machen.
Ich habe von der Vision gelesen, von einer Multifunktionshalle in Leipzig. Wie realistisch ist das?
Das wird endlich realistischer, wobei die Multifunktionshalle weniger für uns ist, sondern da geht es wirklich darum, dass man jetzt bei den letzten Großereignissen festgestellt hat, dass der Kelch immer um den Osten Deutschlands rumgereicht wird. Es gibt große Hallen in Berlin, Hamburg, Ruhrgebiet, Mannheim und München. Und dann hört es auf. Stuttgart zieht jetzt nochmal nach. Aber im gesamten mitteldeutschen Raum gibt es keine Halle mit Fassungsvermögen 10.000 plus X, die irgendwie mit einer O2 World, mit einer Mercedes-Benz Arena oder SAP Arena mithalten kann. Und das wäre schon ist eine Vision und mittlerweile auch ein klares Ziel, dass so eine Veranstaltungshalle hier in Leipzig steht, wo wir auch 2-3 Mal im Jahr gegen Magdeburg, Kiel und so weiter spielen können. Und wir brauchen aber neben dieser Halle auch noch eine reine Handballhalle für männlich und weiblich. Wir haben auch noch einen Handball-Bundesligisten, beiden Damen, die jetzt 2. Liga spielen, aber auch Ambitionen haben und eine super Nachwuchsarbeit machen, dass wir irgendwann mal unter einem Dach in einer Ballsporthalle spielen können, die immer verfügbar ist. Weil warum habe ich heute Abend Zeit, mit euch zu telefonieren? Weil wir im Februar quasi kein Heimspiel alle haben. Sonst hätten wir heute Heimspiel. Da ist Leichtathletik drin. Wir haben so eine 200 Meter Rundlaufbahn und es ist so vollkommen gut, dass Leichtathletik hier stattfindet, aber da findet halt von Mitte Dezember bis Ende Februar kein Handball statt. Und das ist blöd. Für den Spielplan, für die Fans und für alle. Und deswegen arbeiten wir da seit Jahren eigentlich dran und dieses Jahr haben wir es hingekriegt, dass alle auch Protagonisten verstanden haben, jawohl, das ist wichtig, wir wollen das an den Standort bauen und jetzt geht es darum, wie kriegt man eine Finanzierung für das ganze Thema hin und wann geht es dann endlich mit der Planung los. Aber ich habe ja gelesen, der DHB bewirbt sich für die WM, ich glaube 31 oder 32. Das ist ein realistisches Ziel, das dann auch in Leipzig gespielt werden könnte.
Du hast den konstruktiven Austausch zwischen DHB und HBL gefordert. Wie sieht es momentan aus?
Oh nee, das konstruktiv ist es immer. Also das muss ich sagen, das Verhältnis, weiß ich nicht, ob das überhaupt schon mal besser war. Das liegt an den Protagonisten, die sehr gut miteinander können und an dem mittlerweile auch sehr großen gemeinsamen Verständnis, dass wir alle von einer guten Nationalmannschaft profitieren, aber eben auch der DHB von funktionierenden Vereinen profitiert, die in der Fläche die Sportart weiterentwickeln. Also das Verhältnis ist, dort wo ich es mitkriege, sehr, sehr gut.
Christian Seifert ist ja der Verantwortliche bei Dein für die Fernsehpräsenz beziehungsweise auch für Vermarktungsthemen. Und er hat den Vorschlag gebracht, das Pokalfinale vor zu einem Art Super Bowl-Event mehr oder weniger darzustellen. Was hältst du von der Idee?
Also auf alle Fälle spricht das erstmal viele Menschen an und ist auch was sehr verfängt. Was er gemeint hat, ist sicher, dass wir ähnlich wie das Final Four in der Champions League noch den Eventcharakter noch mehr ausbauen und den Erlebnisfaktor, egal ob du jetzt Fan von der einen oder von der anderen Mannschaft bist, weiter ausbauen, dass du sagst, das ist eine Veranstaltung, da muss ich hin. Jeder deutsche Sportfan muss da eigentlich hin und muss das mal sehen. Und da bin ich voll bei ihm. Ich glaube, was wir uns aber halten sollten, ist, dass wir auch nah am Fan bleiben. Ich habe jetzt gehört, Flensburg, Magdeburg, die Petition gestartet haben, weil die Preise einfach durch die Decke gehen in Köln, ja. Hotels voll und so weiter und so fort. Also wir müssen trotzdem Fan nah bleiben und eine Sportart, die für alle zugänglich bleibt. Und das ist der Super Bowl nicht. Also wenn ich gehört habe jetzt von meinem Kumpel, da war das billigste Ticket $6,000. Also das in so einer Sportart möchte ich auch nicht arbeiten, die einfach dann 90% der Bevölkerung ausschließt, alleine über ihr Pricing. Sondern wir müssen uns die Gelder woanders herholen, sei es aus dem TV-Bereich, sei es aus dem Sponsoring. Aber wir sollten offen für alle Fans bleiben und eine Sportart, die auch so nahbar bleibt, dass du mit dem Handballspieler auch nach dem Spiel nochmal in der Kneipe stehen kannst beim Final Four. Das war das, was es immer ausgezeichnet hat und wo wir auch, glaube ich, zu Recht stolz drauf sein können, weil wir eine Sportart aus der Mitte und für alle Menschen sind.
Vor allem brauchen wir noch eine Taylor Swift. Aber vielleicht kann Henning nochmal Helene Fischer anrufen, ob sie Zeit hat.
Ihr könnt ja nochmal euren Kontaktbuch durchspülen, wenn er in Frage kommt.
Sage ja die Diskussion, die momentan auch wieder in den Medien rumgeht, um den Bundestrainer. Was hältst du von der Diskussion?
Also ich finde, wir sollten insgesamt viel mehr miteinander diskutieren dürfen, ohne dass das immer gleich in so eine Ecke kommt wie der Günther hat was gegen den Gislason oder der Hanning will jetzt jemand absägen oder irgendwas. Also darum geht's, ich glaube, niemanden von denen, die sich bisher immer auch konstruktiv geäußert haben und ein kritischer Umgang, kritische Auseinandersetzung ist sehr, sehr wichtig, wenn man weiterkommen will. Das ist im Leistungssport, ich glaube, essentiell. Wenn ihr euch in der Kabine alle nur lieb habt, dann, also oder lieb gehabt hättet bei Kiel, dann weiß ich nicht, dann wäre da keine Champions League oder deutsche Meisterschaften geholt. Also da muss halt auch mal krachen und ich glaube, die Diskussionskultur geht uns ab und zu ein bisschen abhanden, wenn immer die Medien natürlich mit drüber hängen und so weiter und so fort. Und hier meint es jeder gut und da ist so jeder, also finde ich, sollte eingeladen sein, konstruktive Vorschläge einzubringen, aber ich bin da jetzt auch wirklich nicht nah genug dran zu sagen, das war jetzt alles super oder da gab es Reserven. Wie gesagt, bei der Nominierung und bei einigen Dingen hätte man sich ein bisschen mehr Progressivität gewünscht. Zum Beispiel, nenne ich nur mal, wir haben relativ lang an der Idee festgehalten, ob man doch noch Pege oder Winczek noch mal motiviert kriegt. anstatt dort den Justus direkt reinzuhauen und sagen, du bist mein Mann schon ein Jahr vorher. Als kleine Beispiele. Aber nochmal, das wissen wir danach immer besser. Und wer bin ich? Der Mann, der hat alles gewonnen im Handball und ich war Sachsenmeister. Von daher muss man das auch alles in Dennis ein bisschen einordnen. Aber ich wünsche mir einfach, dass konstruktive Beiträge da auch mit mehr Offenheit entgegengenommen werden und gar nicht immer so eine zugespitzte Diskussion darauf kommt. Und ich glaube, Alfred als Trainer schätzt jeder, respektiert jeder. Alfred als Mensch muss man einfach mögen. Und das ist eine gute Konstellation, auf jeden Fall. Aber man muss auch drüber nachdenken dürfen, wie man weiter optimieren kann, weil da geht es um unsere allergeliebte Sportart und wenn die Nationalmannschaft funktioniert, dann haben wir alle noch mehr Spaß.
Also ich muss dazu sagen, also in Kiel gab es nie Stress in der Kabine.
Okay.
Da gab es immer nur Stress beim Fußballspielen, aber Stress in der Kabine gab es.
Genau.
Bitte. Wir hatten uns alle lieb.
Ja, genau. Genau.
Solange der Trainer nicht da war.
Genau.
Und dann wurde es schnell ruhig immer. Nicht mehr lachen.
Ja. Wie bewertest du denn die aktuelle Situation im Handball? Spielweise, Wahrnehmung, Fans, Sponsoren?
Boah, also das ist ja, da kann ich ja so ein Referat halten. Also
wir haben Zeit.
Bleiben wir mal beim reinen Spiel. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu kompliziert werden. Wir sind so schnell geworden, dass jemand, der das erste oder das zweite Mal da ist, kaum mehr versteht, was da eigentlich gerade abgeht. Und wir müssen sehr gut erklären, wenn wir weitere Leute auch für die Sportart begeistern wollen und nicht in unserer eigenen Suppe hängen bleiben wollen. Und ich glaube, da müssen wir vor allen Dingen Rahmenbedingungen, Schiedsrichterwesen, technische Rahmenbedingungen und so weiter daran anpassen, dass wir nachvollziehbar bleiben. Also ich nenne nur mal zwei, drei Dinge. Ein dritter Schiri, glaube ich, macht Sinn, dass der Schiedsrichter im Vollsprint mit übers Feld muss, sondern jeder seine Position hat. Ich glaube, die ganze Videobeweisnummer, die auf alle Fälle wichtig ist, weil es kann nicht sein, die ganze Welt sieht, dass was falsch war, nur der Schiri hat die Chance nicht, aber ich weiß nicht, ob wir uns einen Gefallen tun, dass der Schiedsrichter die Verantwortung hat oder ob man nicht einfach da eine Trainer-Challenge draus macht und sagt, okay, pro Halbzeit habe ich eh mal die Chance und kann sagen, pass auf, das will ich überprüft wissen und wenn es gut war, darf ich es normal, wenn es schlecht war, dann ist mein Joker weg. Aber dem Schiri das immer mit aufbürden, da hat er noch eine Entscheidung mehr zu treffen und der hat schon so alle Hände voll zu tun. Wie können wir den Schiris noch einen professionelleren Rahmen geben, dass die auch nachkommen in der Vor- und Nachbereitung, die Kinder noch arbeiten etc. Also da Torlinientechnik, um einfach das Elementarste des Spiels 1:1 abzubilden. Ich erinnere mich da jetzt hier an Flensburg gegen Magdeburg. Da gab es, glaube ich, wieder ein, zwei Szenen, wo unklar war, war es jetzt wirklich drin oder nicht, kann keiner prüfen. Das ist einfach schade und da können wir, glaube ich, schnell besser werden. Ansonsten ist es nach wie vor das geilste Spiel, auf jeden Fall. Also das hat mich auch in der EM jetzt wieder angesteckt als Fan und da sind wir schon beim nächsten Thema. Ich glaube, auch die Fankultur, die ist eine sehr einzigartige und da sollen wir uns dieses Miteinander und diese Friedlichkeit und das Familiäre auf alle Fälle auch bewahren. Ich glaube, das ist ein Merkmal, auf das wir sehr, sehr stolz sein können, dass hier in Köln 20.000 sitzen und du brauchst keinen Polizisten, sondern das geht einfach aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Städten. Das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und beim Sponsoring, na klar, ist es so, werden wir immer interessanter für den einen oder anderen, der sich hier in unserer Sportart mit verbünden kann. Gleichzeitig merken wir gerade, dass die wirtschaftliche Gesamtsituation im Land nicht optimal ist und auch eine Zurückhaltung eintritt. Also das wird spannend bleiben. Und wir werden immer die Aufgabe haben, dass wir an den Menschen, die mit uns die Sportart gestalten, sehr nah dran sind und viel, viel Vertrauen genießen. Wir werden wahrscheinlich nie ein Produkt werden bei Fußball, was du dir unbedingt kaufen musst, weil du mit dazugehören willst, sondern wir werden immer eins bleiben, was du dir zielgerichtet aussuchst, weil du die Menschen magst, weil du die Sportart magst und weil du die Werte magst, die mit der Sache verbunden sind. Und das ist, glaube ich, ein sehr hohes Gut.
Also das haben wir auch schon angesprochen, dass quasi mit den Schiedsrichtern so ein bisschen die Last nimmt, dass jeder Trainer mal einen Joker hat pro Halbzeit, den er einsetzen kann, um dass man das nochmal überprüft. Und ich glaube auch, dass ein dritter Schiedsrichter, so auch was, dass es ein bisschen schneller geht mit dem mit der Entscheidung von den Videosequenzen dann anzugucken, dass es ein bisschen schneller geht, dass da nicht so, dass sich so hinauszieht und dass da die Fans und auch die Spieler so lange warten müssen. Also ich glaube, da sind wir, werden wir auf einem guten Weg und auch, dass wir die Schiedsrichter dann professionalisieren und dass die, ja, ich will nicht sagen, ich weiß, dass das viel Geld kostet, aber dass, dass die wirklich den Job Schiedsrichter als Hauptberuf machen und nicht noch nebenbei jeden Tag 8 Stunden arbeiten müssen. Also ich glaube, da, da werden ja, wir, werden, also da, werden, da gibt's wird auch, ich glaube, das Spiel auch viel interessanter und man kann dann auch mal Kritik äußern mittlerweile, oder man darf ja keine Kritik gegen Schiedsrichtern äußern, weil ist ja nur ein Nebenberuf und die machen das ja auch freiwillig, deswegen finde ich, da kann man nichts sagen und das soll einfach professionalisiert werden und im Handballsport angepasst werden.
Das, das ist so, wobei das natürlich ein schmaler Grat ist, also Profi-Schiedsrichtertum gibt es ja nicht mal im Fußball, aus bestimmten Grund, dass du halt nie auch von den Einnahmen abhängig bist, komplett, weil dann bist du auch käuflicher, also das, die, die,
das
die,
geht auch so.
Die Gefahr, die, ja, wird gemunkelt. Also, ja, ob die alle, ob die Vollprofi sein müssen, weiß ich gar nicht genau, aber es geht darum, dass man, glaube ich, also, dass sie die Zeit, die sie haben, sich voll auf Vor- und Nachbereitung des Spiels konzentrieren müssen und alle anderen Aufgaben auch von denen wegkommen. Und da kann es, glaube ich, sogar noch 2-3 Leute in der Organisation, in der Liga und so weiter geben, die Dinge, die Feedbacks von Trainern aufbereiten, die die Analysen mit den Schiedsrichtern dann durchnehmen, die die Videos schneiden und so weiter und so fort. Ich glaube, das wären so kleine Schritte in die richtige Richtung und natürlich den Workload am Spiel selbst ein Stück minimieren, indem man es einfach auf 3 Schultern verteilt und einer an der Mitte ständig zugange ist und nicht noch Zusatzentscheidungen für sie mitbelässt. Aber nochmal, dass jede Entwicklung, die muss mal losgehen. Jetzt ging es los mit dem Videobeweis und ich glaube, das wird auch dann kontinuierlich weiter bearbeitet. Die Regeln liegen leider immer beim Weltverband und ja, das, das sind langsame Mühlen, die da malen, bis da Entwicklung wieder zurückkommt, dass man es in der Liga umsetzen darf. Das ist leider so.
Wir haben viele angesprochen. Carsten, gibt es noch einen Punkt aus deiner Sicht, den wir noch beleuchten sollten?
Hast du noch was auf dem Zettel?
Hast du noch was auf dem Herzen, fragen, was du loswerden möchtest?
Ich bin ohne Zettel hier reingekommen. Hat mich aber, es hat auf alle Fälle große, große Freude gemacht und hat mich war schön, mit euch mal ein bisschen ausführlicher quatschen zu können. Ja,
das, das Lob geben wir gerne zurück. Vielen Dank für die guten Informationen über Leipzig, aber auch über die Sichtweise der aktuellen Themen über den deutschen Handball. Von daher drücken wir euch die Daumen für die letzten Spiele, für den Rest der Saison, dass alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt, auch in der Planung für die Zukunft. Und sagen nochmal vielen Dank, Carsten Günther.
Sehr gerne. Dankeschön. Alles Gute für euch und bis bald mal.
Carsten, mach's gut. Danke dir. Ciao.
Ciao.